Ja, wie soll man sich bloß auf Weihnachten vorbereiten? Die Frage ist mir des Öfteren begegnet in der Woche. Das scheint so ein Thema zu sein. Immer wenn ich das Internet aufgemacht habe, dann ja, war das Thema in diversen Zeitschriften. Und Leute suchen nach Rat. Wie kann man das ohne Stress, so dass es richtig schön wird, wunderschön? Die Gegenfrage sei erlaubt, ja, das hängt wohl davon ab, was Weihnachten dann für dich ist. Was ist denn Weihnachten für dich? Da gibt es so manches, was man dazu sagen könnte. Weihnachten, ein Fest der Häuslichkeit und Gemütlichkeit, vielleicht die Geschenke auch, Frieden. Endlich einmal kommt die Familie zusammen, so wie nie zuvor im Jahr. Die Texte der Adventszeit lassen keinen Zweifel. Weihnachten ist von der Sache her mehr noch als Begegnung mit der Familie, Begegnung mit Jesus Christus. Begegnung mit Jesus Christus. Er macht unser Leben heil. So haben wir ihn besungen, gerade eben in den Liedern. Wie sollen wir uns vorbereiten auf Weihnachten? Reicht es, wenn man einfach so Weihnachten kommen lässt und es irgendwie durchlebt? Die Antwort ist, indem wir aufwachen aus dem Schlaf, indem wir neu anfangen. Als wir gestern zusammen waren in der Gemeinde hier zum Thema auf Gott hören, da klang das so verschiedentlich an. Ja, es gab Phasen in meinem Leben, da habe ich geschlafen, geistlich gesehen geschlafen. Und Weihnachten kann so eine Chance sein, aufzuwachen, Gott neu zu begegnen, nachdem ich ihm ja schon vor vielen Jahren vielleicht begegnet bin oder ein paar Monate zuvor. Hier sind nicht nur Nichtchristen unter uns angesprochen, auch Christen. Es geht uns alle an. Der Monatsspruch hat uns schon mal in diesem Sinn angesprochen. Kehrt um. Man könnte auch sagen, wacht auf. Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Habt ihr das Bild schon mal gesehen irgendwo? Im Gemeindebrief. Da war es die Umschlagseite. Genau. Und das ist auch der Monatsspruch. Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Der Text, der uns an diesem Sonntag gegeben ist, stammt aus dem Lukas-Evangelium und zwar aus der Geschichte mit Johannes dem Täufer. Da geht es auch um Aufwachen und da geht es um Umkehr, da geht es um Neuanfang. Es war im 15. Regierungsjahr des Kaisers Tiberius. Nach unserer Zeitrechnung war das 28 oder 29 nach unserer Zeitrechnung. Pontius Pilatus verwaltete als Statthalter die Provinz Judäa. Herodes herrschte über Galiläa. Sein Bruder Philippus über Iturea und Trachonitis. Und Lysanias regierte in Abilene. Hannas und später Kaiphas waren die Hohepriester. Also wir merken, es kommt dem Lukas darauf an, den Leuten zu sagen, das ist wirklich passiert. Das ist kein Märchen. Das ist wirklich passiert, was jetzt kommt. In dieser Zeit sprach Gott zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, der in der Wüste lebte, den Mann, den wir als Johannes den Täufer kennen. Hören wir mal zu. Johannes verließ die Wüste und zog durch das ganze Gebiet am Jordan. Überall forderte er die Leute auf, kehrt um zu Gott und lasst euch von mir taufen. Dann wird euch Gott eure Sünden vergeben. So erfüllte sich, was im Buch des Propheten Jesaja steht, also 700 Jahre vorher gesagt, ein Bote wird in der Wüste rufen, macht den Weg frei für den Herrn, räumt alle Hindernisse weg. Jedes Tal soll aufgefüllt, jeder Berg und Hügel abgetragen werden, krumme Wege sollen begradigt und holprige Wege eben werden. Dann werden alle Menschen sehen, wie Gott Rettung bringt. Aufwachen, neu anfangen, den Weg bereit machen, aufräumen, den Weg für das Kind in der Krippe freimachen. Die Menschen kamen in Scharen zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Und wir sind völlig enttäuscht, was Johannes der Täufer als Taufpredigt zu sagen hat. Ich habe noch nie so eine Taufpredigt gehört. Er ging mit ihnen hart ins Gericht. Ihr Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, dass ihr dem kommenden Zorn Gottes entrinnen werdet? Zeigt erst einmal durch Taten, dass ihr wirklich zu Gott umkehren wollt. Bildet euch nur nicht ein, ihr könnt euch damit herausreden. Abraham ist unser Vater. Ich sage euch, Gott kann selbst aus diesen Steinen hier Nachkommen Abrahams hervorbringen. Also er geht hart mit seinen Zuhörern ins Gericht. Kommen ist nicht genug. Die Umkehr ist durch nichts zu ersetzen. Die Umkehr ist nicht zu ersetzen durch Teilnahme am Gottesdienst, auch nicht am Taufgottesdienst. Die Umkehr ist nicht zu ersetzen durch feierliche Stimmung. Die Umkehr ist nicht zu ersetzen durch die fromme Oma, die vielleicht noch für einen betet irgendwo. Wir haben Abraham zum Vater. Das zählt dann alles nicht. Doch was heißt Umkehr bzw. Neuanfang konkret? Johannes sagte, schon ist die Axt erhoben, um die Bäume an der Wurzel abzuschlagen. Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Da wollten die Leute wissen, was sollen wir denn tun? Ich finde, das ist eine tolle Frage. Sie hätten sich ja auch fragen können, wie können wir dem jetzt das Maul stopfen? Aber sie fragten, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Die Frage nach der Konkretion, was will der eigentlich? Es zeigt, dass die Predigt noch ein bisschen zu theoretisch war, sonst würden sie so nicht fragen. Es zeigt, dass ihnen der praktische Teil noch fehlte. Und es zeigt, dass die Zuhörer sehr, sehr gut aufgepasst haben. Keiner war eingeschlafen. Und dass ihnen das, was Johannes der Täufer sagte, mitten durchs Herz gegangen ist. Sonst würden sie so nicht fragen. Eine erstklassige Frage. Eine Frage, die man sich nur immer wünschen würde auf eine Predigt hin. Und zunächst die Antwort. Die Antwort für alle zwei Hemdbesitzer. Johannes antwortet, wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keins besitzt. Und dann kommt die Antwort für alle Nahrungsüberschussbesitzer. Wer etwas zu essen hat, soll seine Mahlzeit mit Hungrigen teilen. Da sind welche, die sind immer noch nicht zufrieden. Sie hätten gerne Konkretion für sich persönlich. Bestimmte Zielgruppen tauchen da auf. Es kamen auch Zolleinnehmer, die sich taufen lassen wollten. Sie fragen, und wir? Wie sollen wir uns verhalten? Johannes wies sie an. Verlangt nur so viel Zollgebühren, wie ihr fordern dürft. Also hört auf zu betrügen. Das scheint gängige Praxis gewesen zu sein, erfahren wir hier. Normal, einen persönlichen Aufschlag sozusagen. Und dann kommen die Soldaten. Und was sollen wir tun, erkundigen sich einige Soldaten. Da fällt mir auf, dass er nicht sagt, verweigert den Dienst. Das ist schon okay, dass sie Soldaten sind. Sondern er sagt, ich fasse es mal zusammen, was er sagt, hört auf zu stehlen. Plündert nicht und erpresst niemand, seid zufrieden mit eurem Sold. Hört auf zu stehlen. Das ist die richtige Weihnachtsvorbereitung. Hört auf zu stehlen. Und merkt ihr was? Ich habe mit mir gerungen, soll ich bei den 10 Geboten weitermachen oder nicht? Es gab Stimmen, nee, ich mache was Weihnachtliches und ich stoße auf die 10 Gebote hier. Das ist die Botschaft vom dritten Advent. Du sollst nicht stehlen. 8. Gebot. Ist das nicht toll? Du sollst nicht stehlen. Wir wären also wieder einmal bei unserer Reihe über die 10 Gebote hier. Es ist also ein sehr adventlicher Text. Ich wollte schon so ein paar Kerzen drunter machen oder so, das etwas verzieren, dass es so richtig nach Weihnachten aussieht. Das ist Das ist die Tat der Vorbereitung auf Weihnachten, an der Gott wirklich gefallen hat. Hört auf zu stehlen. Da freut er sich. Da kann er gewaltig kommen. Das ist so, wie wenn die Daimlerstraße endlich gepflastert wird und dann kann der Verkehr durchbrausen. Hör auf zu stehlen, fang an zu geben. Ging ja beides in die gleiche Richtung. Die zwei Tempelbesitzer, denen wurde ja gesagt, gib dem ab, der kein Hemd hat. Gehört ja auch mit dem Gebot zusammen. Meide jede Form des Diebstahls. Mache ich doch auch nicht, sagen wir. Ich stehle doch nicht. Ich sage, es ist ein Gebot, das uns alle sehr, sehr angeht. Und damit meine ich jetzt nicht so Kleinigkeiten, wie ich es gerade vor dem Gottesdienst von der Marianne gehört habe. Es verschwinden immer wieder Gegenstände hier aus dem Gemeindezentrum. Scheren, Schreiber. Eine CD konnte wieder angefunden werden. Auch Bücher. Kann ja sein, dass man die sich ausgeliehen hat, aber dann vergesst nicht, die wieder zurückzubringen. Auch das hat etwas mit, du sollst nicht stehlen, zu tun. Aber gucken wir uns mal das an. Stehlen, du sollst nicht stehlen. Was ist damit eigentlich gemeint? Glauben wir alle zu wissen, was es ist. Es hat im Hebräischen, also in der Sprache, auf die es jetzt ankommt, weil ja die 10 Gebote in Hebräisch in der Bibel stehen, eine viel, viel weitere Bedeutung als unser Stehlen. Stehlen ist klar, wenn man heimlich so jemanden in die Tasche greift und einen Geldbeutel rauszieht oder so etwas. Das ist bei uns, das ist Taschendiebstahl, oder beim Autofenster einschlägt und kurz schließt und losfährt, wenn es denn technisch überhaupt noch geht heute. Das ist Stehlen. Auf Hebräisch kommt noch einiges mehr dazu. Ein ganz, ganz großes Wortfeld, da gehört dazu täuschen, also sagen wir mal falsche Angaben machen in der Steuererklärung, das ist auch Diebstahl. Da gehört dazu rauben, das wäre bei uns noch ein bisschen mehr als stehlen, wenn man gewaltsam jemand etwas wegnimmt. Und Menschenraub gehört auch dazu. Josef sagt, ich bin gestohlen worden. Aus meiner Heimat. Das Menschenraub gehört auch dazu. Insgesamt kommt das Wort 55 Mal vor im Alten Testament. Stehlen kann ich die Freiheit meines Mitmenschen. Stehlen kann ich seine Existenzgrundlage. Das Eigentum meines Mitmenschen kann ich mir aneignen, indem ich es betrügerisch nehme. Stichwort Internetkriminalität, da ist sehr, sehr viel Betrug dabei, Abo-Fallen, indem ich es heimlich nehme, indem ich es mit Gewalt nehme. All diese Dinge verhindern Weihnachten. All diese Dinge verhindern, dass mir Jesus so begegnet, dass mein Leben heil wird. Dann kommt er zum Gericht. Dann kommt er zum Gericht. Ich verhindere, dass mich Gottes Gnade erwischt. Ich habe immer wieder bei den Predigten über das Gebot mit euch zusammen nachgedacht darüber, welcher Wert eigentlich durch das Gebot geschützt wird. Ein Gebot ist sehr oft negativ. Du sollst nicht. Du darfst nicht. Aber immer wird ein Wert geschützt, um den es geht. Etwas sehr, sehr Wichtiges in Gottes Augen. Und beim 8. Gebot ist es so, dass Gott die Lebensgrundlage des Menschen schützen möchte. Das ist ihm ganz wichtig. Seine Lebensgrundlage. Dazu braucht er Besitz. Die Marxisten haben gesagt, Eigentum ist Diebstahl. Aber das stimmt nicht. Eigentum ist ein Wert, den Gott schützt. Deswegen gibt er dieses Gebot. Dazu gehört, dass ich verfügen kann über meinen Körper, über mich selber. Und dass ich verfügen kann über mein Eigentum, den ganzen Rest. Was ist denn Besitz? Bei uns ist Besitz oft so, dass ich mit Besitz machen kann, was ich will. Das ist so ein Erbe der Römer, die hatten so ein Besitzverständnis. Ich kann machen, was ich will. Bei den Römern ging es so weit, dass sie sogar mit ihren Kindern, du hast ein kleines Kind da auf dem Schoß, den Samuel, machen konnten, was sie wollten. Sogar töten. So ein Besitzverständnis hatten die Römer. Das Besitzverständnis der Bibel ist weit, weit entfernt davon. Gott hat mir meinen Körper anvertraut. Gott hat mir meinen Besitz anvertraut als Leihgabe. Es ist mein Besitz, aber nicht mein Eigentum. Ich bin Gottes Eigentum. Nimm ich dir zu eigen an, haben wir vorhin gesungen in dem Lied. Haben wir das auch so gemeint? Das ist Gottes Besitzverständnis. Er hat mir das gegeben, damit ich in seinem Sinn etwas damit anfangen kann. Es sind Werkzeuge zur Gerechtigkeit Gottes. Stellt eure Leiber zur Verfügung als Waffen zur Gerechtigkeit, steht im Römerbrief. Also der Sinn von dem Ganzen, dass Gott uns so Sachen anvertraut, ist die Liebe zum Nächsten. Das ist das höchste Gebot. Die Liebe zum Nächsten, dass ich ihm Freiheit gebe, dass ich ihm eine Existenzgrundlage gebe, wenn ich denn kann, auch geistlich gesehen, dass ich ihn näher ranführe an Gott. Besitz ist ein Wert, den Gott schützt, aber Besitz verpflichtet auch. Ein Treuhänder muss die Sachen, die man ihm anvertraut hat, im Sinne des Mündels verwalten. Sonst kann man ihm zu Recht Veruntreuung vorwerfen und er wird hart bestraft. Das ist Diebstahl. Wir sind Treuhänder für Gott mit dem, was wir von ihm gekriegt haben. Alles, was wir haben, haben wir als Geschenk bekommen von Gott. Wir sind Treuhänder. Gott erbarmt sich über die Bedürftigen und deswegen erwartet er von uns, dass wir entsprechend handeln. Wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keins besitzt. Und wer etwas zu essen hat, soll seine Mahlzeit mit Hungrigen teilen. Das sagt Johannes der Täufer. Liegt genau auf der Linie mit Gottes Verständnis vom Besitz. Paulus sagt im Epheserbrief Kapitel 4, Vers 28, wer früher von Diebstahl lebte, der soll sich jetzt eine ehrliche Arbeit suchen. Da könnte er ja aufhören, Punkt. Aber es kommt kein Punkt, wie wir vielleicht erwartet hätten, sondern ein Komma. Damit er auch noch Notleidenden helfen kann. Und dann findet sich noch ein Ausspruch von Jesus, nicht in den Evangelien, sondern in der Apostelgeschichte. Jesus selber hat gesagt, geben macht glücklicher als nehmen. Oder geben ist seliger denn nehmen, wie in alten Übersetzungen steht. Das steht tatsächlich in der Bibel, ist nicht von Goethe, ist von Jesus. Du sollst nicht stehlen, heißt also aufhören, anderen die Lebensgrundlage zu nehmen. Das sagt Johannes der Täufer den Zolleinnehmern und das sagt er den Soldaten, die gerne mal ihren Sold aufbessern durch Plünderung. Und er sagt, und es heißt, anfangen anderen die Lebensgrundlage zu geben, also miteinander teilen, wo es Not tut. Positiv formuliert, du sollst nicht stehlen, kann bedeuten, mich fragen, wo kann ich Grundlage zum Leben geben? Gehe ich doch mal so durchs Leben. Wo kann ich anderen eine Grundlage zum Leben geben? Heute. Tolle Vorbereitung auf Weihnachten. Für mich wird das ganz besonders toll gelöst bei CD Infa in El Salvador. Das freut mich immer, wenn ich so Berichte lese oder wenn vielleicht sogar Daniel selber hier bei uns ist. Junge Menschen werden aus dem Zwang zur Kriminalität herausgeholt und ihnen wird die Freiheit gegeben, sich mit ehrlicher Arbeit zu ernähren. Und viele von ihnen, die nutzen ihre Möglichkeiten dann, um später selber etwas abzugeben und selber anderen in die Lage zu versetzen, sich selber ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Jetzt komme ich auf den schlimmsten Diebstahl zu sprechen. Und ich habe ein bisschen Angst vor diesem Teil gehabt, weil das so ein sehr sensibles Thema ist. Gebt Gott, was Gottes ist. Ich komme also nicht auf die kleinen Sachen zu sprechen, wie Autodiebstahl oder irgendwie, wo wir Menschen was wegnehmen, blau machen, sich krank schreiben lassen, obwohl man gar nicht krank ist und so weiter. Die kleinen Fische, die lasse ich mal außer Acht. Der schlimmste Diebstahl. Und jetzt dürfen die Nichtchristen unter uns mal entspannen. Die brauchen gar nicht zuhören. Die können einfach so mal ruhig bleiben. Ich spreche mal ganz bewusst so die Christen unter uns an, die Gemeindeglieder. Jesus sagt ja, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Als die Leute ihn fragen, sollen wir Steuern bezahlen? Da sagt er, gib mir doch mal eine Steuermünze und fragt, ja, wessen Bild ist denn da drauf? Und die sagen, ja, ist das Kaisers Bild. Ja, sagt er, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist. So, jetzt könnte man auch denken, ja, jetzt macht er einen Punkt. Aber wieder, er macht keinen Punkt. Bedauerlich. Der Satz geht weiter. Ja, na klar, Steuerhinterziehung ist auch Diebstahl. Andere müssen ja für mich einspringen. Aber nach dem Komma geht es weiter. Er sagt, gib Gott, was Gottes ist. Der Kaiser nimmt sich das, was er haben will. Der sorgt schon dafür. Der hat ein Finanzamt und die gucken alle ganz genau nach. Und irgendwann kommt dann einer bei uns an der Tür und will pfänden, wenn wir nicht geben wollen. Gott ist anders, der hat kein Finanzamt. Der macht das nicht. Er mutet uns zu, er fordert uns ein bisschen heraus, dass wir selber auf die Idee kommen, ihm zu geben, was wir ihm schuldig sind. Gebt Gott, was Gottes ist, sagt Jesus. Ja, was ist denn das, was Gottes ist? Wir haben es gehört, mein Körper gehört Gott, nicht mein Eigentum. Ich besitze zwar meinen Körper, aber es ist nicht mein Eigentum. Mein Besitz, alles Seins. Das hatte im Alten Testament ganz praktische Konsequenzen. Wer zum Volk Israel gehörte, dem wurde gesagt, gebt den Zehnten. Also es wurde genau definiert, der Zehnte, 10% vom Ertrag an Getreide und an Vieh kommt dem Tempel zugute, Jahr für Jahr. Das war Gesetz im Alten Testament. Wir haben auch die Faustregel des Zehnten. 10% gehört der Gemeinde Gottes, gehört der Gemeinde Jesu Christi, ganz konkret der Ortsgemeinde hier in Hemsbach. Was im Alten Testament der Tempel ist, das ist im Neuen Testament die Gemeinde. Und dass der Zehnte mindestens als Anhalt weiter gilt, davon geht das Neue Testament einfach aus. Das Neue Testament schafft an keiner Stelle den Zehnten ab. Im Gegenteil, wo es an einer Stelle um den Zehnten geht, ich glaube im Jakobusbrief steht, und wo es darum geht, wo Christen nicht ihren Gemeindebeitrag geben, da steht der Satz, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Das ist ein Kommentar zu Christen, die keinen Gemeindebeitrag geben. Von daher ist der Zehnte keine besondere Leistung, etwas, wofür man jetzt Bundesverdienstkreuz kriegen müsste, sondern etwas ganz, ganz Selbstverständliches. Zu einer Jahresgemeindestunde gab es einmal einen Bericht, nicht hier in Hemsbach, aber in einer anderen Gemeinde, wo es hieß, zur Gemeinde zugehören und nicht einmal den Kirchensteuersatz zu zahlen, bedeutet Steuerhinterziehung gegen Gott. Diese Sünde bleibt nicht ohne Folgen, denn Geiz ist eine Wurzel allen Übels, die Neid, Missgunst, Hass und Streit offenbar macht. Das sind sehr klare, sehr laute Worte. Das ist mir vollkommen klar. Jetzt könnte man sagen, ja, das mit dem Zehnten, das steht im Alten Testament, aber wir leben ja unter der Gnade im Neuen Testament. Heißt das also, dass wir also weniger geben müssen? Ich will es mal andersherum sagen. Im Alten Testament ist das Herz noch nicht erneuert. Da muss man ganz klar definieren, so und so viel von dem und dem, dann und dann abliefern. Im Neuen Testament ist uns die Gnade gegeben. Das heißt, wir sind erfüllt von dem Wunsch, wie können wir für Gottes Reich mehr geben? Die Frage ist eine andere. Kein Abzählen, kein Zählen nach Pfennigen, sondern der Wunsch, mehr geben zu können und zu wollen. Es geht um Diebstahl an Gott. Nicht gezahlte Gemeindebeiträge bzw. Beiträge, die nicht im Verhältnis zu unserem Einkommen stehen, Darum geht's. In vielen, vielen Gemeinden ist das so, wenn man sich da die Beiträge anguckt von den Mitgliedern, dann müsste man meinen, dass über 80% der Gemeinde weit unter Hartz-IV-Niveau lebt. Ich weiß nicht, wie es hier, ich habe keinen Einblick, ich weiß es wirklich nicht, wie es hier aussieht. Aber in vielen, vielen Gemeinden ist es so. Kann das sein? Wir drücken dadurch auch etwas aus über unser Verhältnis zu Gott. Wir drücken etwas aus an Wertschätzung. Es ist ein Akt der Anbetung, wenn wir Gemeindebeitrag geben. Und wenn ja, in welcher Höhe? Wie meinen wir es mit Gott? Drücken wir dadurch aus, was uns Jesus wert ist? Im Alten Testament wurde eine Grenze angegeben. Glasklar definierte 10%. Das Gesetz von Mose. Im Neuen Testament gilt das Gesetz Jesu Christi. Und dieses Gesetz ist das Gesetz der Gnade. Und die Gnade, die setzt Liebe zur Gemeinde frei. Liebe zu Jesus frei. Und die fragt einfach anders. Liebe gibt immer genug. Wer die Gemeinde liebt und wer Jesus liebt, der wird immer genug geben. Und wenn wenig gegeben wird, dann ist etwas an der Liebe faul. Jetzt könnt ihr euch erholen. Zweiter Punkt, sich selber Gott geben. Oder doch nicht? Wenn Gott uns geschaffen hat, und wenn Jesus uns erkauft hat mit seinem Blut, mit seinem Leben, dann gehören wir ihm doch gleich zweimal. Der schlimmste Diebstahl ist, dass ein Christ sich selber Gott vorenthält. So nach dem Motto lebt, mein Bauch gehört mir. Wir sind Gottes Eigentum. In 1. Korintherbrief, in Kapitel 6, da lesen wir, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft. Teuer erkauft? Darum preist Gott mit eurem Leib. Preist Gott mit eurem Leib, mit dem, was ihr habt, mit dem, was ihr seid. So. Jetzt dürfen die Nichtchristen aufhören zu relaxen. Bist du schon ein Eigentum Jesu? Würdest du das von dir sagen? Würde Gott das von dir sagen? Früher sagten Menschen, denen Jesus konkurrenzlos wichtig geworden war, ich bin nun ein Eigentum Jesu. Es wurde früher so gesagt, war so die Ausdrucksweise, sagen wir heute nicht mehr, ist so klingt ein bisschen, soll ich sagen, verstaubt oder so, so ja, nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Aber die Sache, die ist doch zeitlos. Mit der Formulierung wurde deutlich, ich habe mein Leben Jesus übereignet. Übrigens macht die Taufsymbolik das voll deutlich. Der Täufling wird auf den Namen Jesu getauft, das heißt, er wird seinem Konto gutgeschrieben. Gebucht auf das Konto Jesu Christi. Das ist aus der Banksprache, auf den Namen von jemandem. Vielleicht sagen wir das ja nicht mehr mit diesen Worten. Ich bin nun ein Eigentum Jesu. Aber die Sache ist zeitlos. Und darum geht es wirklich. Bist du schon ein Eigentum Jesu? Wenn ja, lebst du als sein Eigentum? Jesaja fordert uns auf Weihnachten einzustellen. Er sagt, und hier möchte ich mich ihm anschließen, macht den Weg frei für den Herrn. Räumt alle Hindernisse weg. Jedes Tal soll aufgefüllt, jeder Berg und Hügel abgetragen werden. Krumme Wege sollen begradigt und holprige Wege eben werden. Dann werden alle Menschen sehen, wie Gott Rettung bringt. Amen.